In Tschechien ist Staatsfeiertag. Im Jahre 935, also vor 1074 Jahren, soll der Legende nach der Landespatron Tschechiens, der heilige Wenzel, ermordet worden sein. Darum wird es aber in unserem heutigen Programm nicht gehen, denn vor 20 Jahren spielten sich in Prag Dinge ab, die nicht nur für Tschechien, sondern besonders auch für Deutschland von großer Bedeutung sind. Es ist 20 Jahre her, als die deutsche Botschaft in Prag für einige Wochen mehr war als nur eine Botschaft. Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sie sich in ein überfülltes Flüchtlingslager für DDR-Bürger, die in den Westen wollten, in die Freiheit. Neben Polen und Ungarn war die Tschechoslowakei eines der Länder, über das ein Weg in die Bundesrepublik möglich schien. Radio Prag hat zwei der damaligen Prager Botschaftsflüchtlinge ausfindig gemacht, Alexandra Altheide und ihren Sohn David. Hören Sie ein Feature von Christian Rühmkorff.
Als ich das erste Mal versucht habe, die DDR zu verlassen, illegal, da war ich 16 Jahre. Manchmal denke ich da mit Grauen zurück. Meine Mutter war eine Stalin-Verehrerin. Dann war ein Alkoholiker gewesen. Meine Mutter schlimmer als mein Vater. Wir mussten teilweise das Geld dafür verdienen. Wenn ich heim muss, dann bringe ich mich um. Dann hat ein Zivilfahrzeug angehalten und also die sind dann rausgesprungen aus dem Auto und dann war es halt soweit. Erst war ich 6 Wochen im Stasi-Gefängnis gewesen. Dann bin ich in den Jugendwerkhof gekommen und im Jugendwerkhof war ich dann, bis ich 18 Jahre alt war. 18, aus dem Jugendwerkhof rausgekommen, schwanger.
Ich habe alle Schulterstückabzeichen der Nationalen Volksarmee auswendig gekannt.
Eigentlich konnte man niemanden trauen.
Mein Vater war ja selbst Panzerkommandant. Ich habe als kleiner Stöpsel gern die Orden von meinem Vater spazieren getragen.
Ich habe nicht mal meinem eigenen Mann getraut.
Das erste Mal selbst gemerkt habe ich, dass etwas gegen uns geschieht, als ich kein rotes Halstuch bekommen habe. Und ich war der Einzige in der Klasse, der diesen Aufstieg nicht machen durfte. Also ich habe einen Ausreiseantrag bei uns entdeckt.
Die Angst wird immer haften bleiben. Das ist ein Gefühl, was immer bleiben wird.
Alexandra Altheide, 48 Jahre alt, wohnhaft im hessischen Fulda. Ihr Sohn David wohnt nur wenige Kilometer weiter. Sie gehören zu den Tausenden von DDR-Flüchtlingen, die sich im September 1989 nach Prag durchgeschlagen haben, in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Als Alexandra Altheide Ende der 80er Jahre einen Ausreiseantrag stellt, ist sie noch nicht einmal 30. Sie hat einen Fluchtversuch hinter sich, Stasi-Gefängnis und den gefürchteten Jugendwerkhof, die Umerziehungsanstalt der DDR. Angst ist seitdem ihr ständiger Begleiter, Angst vor allem um die Zukunft ihrer Kinder. Ihr Ausreiseantrag wird mit monatelangen Schikanen und Erniedrigungen beantwortet. Als der Ostblock schließlich in Bewegung gerät, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Alexandra Altheide und ihr damals gerade einmal 10 Jahre alter Sohn David schauen zurück und erzählen die Geschichte ihrer Flucht über Prag. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland war im Frühherbst 1989 eine Rettungsinsel für unzählige DDR-Bürger geworden.
Das war, als die Ungarn die Grenze aufgemacht haben nach Österreich. Da ist mir damals dann durch den Kopf gegangen, als ich das in der Tagesschau gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie musst du es schaffen, irgendwie musst du raus. Aber ich konnte ja nicht nach Ungarn. Nach Ungarn war Visumpflicht gewesen. Ich hätte nie einen Reisepass gekriegt. Weil wenn ich losgegangen wäre, hätte einen Reisepass beantragt, hätten die mich sofort eingesperrt. Da hätten die gewusst, wo ich hin will. Und ja, und dann ging es dann halt nur über Prag. Eine bestimmte Vorstellung in dem Sinne nur, dass man da zumindest frei leben kann. Zumindest frei in dem Sinne, dass meine Kinder nicht für mich leiden müssen. Das war meine Vorstellung gewesen. Ich wusste, dass es, was man halt so mitgekriegt hat, dass es da auch Arbeitslosigkeit gab und so weiter und so fort, dass das auch nicht alles so, wie es in der Werbung ist. Das war nicht so, das wusste ich schon. Aber es konnte, im Grunde konnte es ja nicht schlimmer werden. Es konnte ja eigentlich nur besser werden. Und zumindest für die Kinder eine Zukunft.
Für mich war der Westen was Schlechtes, Schreckliches, Furchtbares. Denn wenn man in den Schulen war, dann hat man natürlich nur Negatives über den Westen gehört. Auch habe ich in meiner DDR-Zeit niemals einen Indershop von innen gesehen. Also diese bunte Welt, die viele da immer erklären, die habe ich in dieser Form so nicht wahrgenommen. Natürlich habe ich die Werbung im öffentlichen Fernsehen gesehen. Aber für mich hat ein Brot im Westen 5 Mark gekostet. Das hat es auch gekostet. Nur hat man in der DDR natürlich verschwiegen, dass im Westen 4-5 Mal so viel verdient wird. Dann sind uns Sachen erzählt worden, Horrorgeschichten, es gibt überall Arbeitslose, es gibt Penner, die liegen überall rum, es gibt Kinder, die haben nichts zu trinken, die gehen an die Zapfsäulen und trinken Benzin. Also all das sind Sachen, die sind uns wirklich erzählt worden.
Es war schon problematisch eigentlich schon vorher, weil ich musste meinen Mann überzeugen, dass der mitgeht. Weil, es ist nun mal so, es klingt komisch, aber es ist nun mal so. Also mein Mann, wenn der nicht mitgegangen wäre, den hätte ich zugetraut, dass der mich anpfeift. Und dann musste das ja auch vorbereitet werden. Es musste ja auch so vorbereitet werden, dass das niemand im Umfeld mitkriegt.
Also dass wir sowas tun, hätte ich niemals gedacht. Ich habe nicht mal einen Gedanken daran verschwendet. Das war für mich absolut unvorstellbar, dass wir in die Bundesrepublik gehen, beziehungsweise dass man da überhaupt hinkommt. Der Tag, an dem das passiert ist, war schon sehr ungewöhnlich, weil ich meine mich zu erinnern, es war unter der Woche. Wir hatten Schule und mussten nicht in die Schule. Und das war schon etwas merkwürdig. Und als wir dann in die Züge gestiegen sind, haben uns die Eltern gesagt, dass wir Verwandte in Tschechien besuchen. Mir war ehrlich gesagt nicht bekannt, dass wir dort Verwandte haben, aber gut, das kann ja sein. Wir haben da eigentlich gar keine großen Fragen gestellt. Wir sind in den Zug gestiegen, wir sind oft Zug gefahren.
Wir mussten ja damit rechnen, dass wir im Zug kontrolliert werden an der Grenze. Also haben wir ein Hochzeitsgeschenk gekauft. Wir brauchten ja eine gute Ausrede, warum wir in die Tschechei fahren. Und wir hatten halt als Grund, wir besuchen jemand zur Hochzeit. Deswegen haben wir dann ein Hochzeitsgeschenk mitgenommen. Wir mussten ja vorher noch die Fahrkarten lösen und haben wir natürlich gelöst. Wir haben bis Brünn haben wir gelöst, mit Hin- und Rückfahrt. Musste ja sein. Ja, es waren halt alles so eine Sachen, an was man da alles denken musste, damit ja nichts auffällt. Und jetzt war auch eine ganz schwierige Angelegenheit, den Kindern das nicht anmerken zu lassen. Ja, und dann sind wir in Gera Zug eingestiegen, da ging schon die Angst los bei mir, weil da war auch schon viel Trapo, also Transportpolizisten, viel Polizei war da unten schon am Bahnhof gewesen und ja, dann aber auch vor den Kindern sich die Angst nicht anmerken zu lassen. Das war nicht einfach. Dann sind wir weitergefahren nach Cheb, über die tschechische Grenze nach Cheb. Und in Cheb standen wir Stunden. Das war ein Horrortrip gewesen, weil da ist die tschechische Polizei dann rein in die Züge. Die haben kontrolliert. Dann haben die auch gefragt, ob man irgendwas zu verzollen hat. Und ich hatte keine Ahnung, ob man... weil das Hochzeitsgeschenk war auch eine Flasche Schnaps gewesen, ob er das verzollen muss. Und das sagte er ja. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir, also da zitter ich heute noch da, wenn ich daran denke, dass ich nicht schreiben konnte, weil mir haben so die Hände gezittert. Und das musste dann mein Mann machen, weil der hätte das gesehen und da wären wir dran gewesen. Das vergesse ich mein Lebtag nicht. Und dann, Chaps, sind auch viele Leute, da haben sie zum Teil Frauen an der Haare rausgezogen aus dem Zug.
Und als wir in Prag am Bahnhof waren und überall wurde Deutsch gesprochen, anfangs habe ich mich wirklich gewundert. Und als es dann sehr schnell ging und immer mehr von Botschaft und Bundesrepublik die Rede war, da war es dann klar, wo es hingeht.
Und dann, als wir dann in Prag aus dem Bahnhof raus sind, also aus dem Zug raus sind, wir sind nur noch gerannt. Und da kamen wieder die schönen Momente, weil wir waren noch nie in Prag gewesen und keine Ahnung, wie es da dort vorwärts ging. Und das war das Schöne, die tschechische Bevölkerung, die waren so klasse, die waren so super. Die wussten genau, woher wir kamen und die zu dem Zeitpunkt hat ja auch noch die tschechische Miliz hat ja auch noch Jagd auf die DDR-Bürger gemacht. Und die haben uns genau, die haben uns im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand genommen, haben uns in die Straßenbahn gesetzt, sind mit uns gefahren, damit uns nichts passiert. Und haben uns bis ins Botschaftsviertel gebracht, damit wir da hochgehen konnten. Das war so super von der tschechischen Bevölkerung. Also, es ist, bin ich noch immer noch heute, da bin ich nur einmal dankbar dafür, weil wir hätten es nie gefunden. Die hätten uns womöglich in der Zwischenzeit abgefangen. Ach, da zitter ich heute noch, wenn ich da drin denke. Ja, und dann sind wir halt in die Botschaft hoch. Wir mussten ja erstmal draußen stehen bleiben. Und da war ja, da hat man ja Glück, da war so viel, so ein Pulkwart, da waren so viele von allen Nationen, die Menschen, ist ja klar, da war ja jede Menge Presse und so. Und da vor der Botschaft, da hat sich ja die Miliz eigentlich in dem Sinne so nichts getraut. Ne? Und dann ist es ja auch kalt geworden und dann durften wir rein in die Botschaft. Ja, der Vater musste draußen bleiben und die Frauen und die Kinder, wir sind dann rein in die Botschaft.
Warum musste der draußen
bleiben? Weil es da drinnen schon so voll gewesen ist.
Dann durften wir auch rein, sind durch das große Botschaftstor rein. Das war schon abenteuerlich, was man gesehen hat, wenn man gerade ausgeschaut hat. Denn da waren Zelte, da kamen lauter zerzauste Leute raus. Das hat geraucht, das hat gequalmt. Also das sah so ein bisschen wie im Winnetou-Film aus.
Überall waren Leute, selbst auf den Treppen. Und es kam auch auf die Kinder drauf an, wie klein oder wie groß die Kinder gewesen sind. Und wir sind dann halt eingeteilt worden runter in den Keller, wo das war der Vorratskeller gewesen. Ja, so war meine Botschaft. Also für den ersten Moment wie im Intershop. Ja, weil da waren die Vorräte gelagert. Da war unter anderem die Getränke und Joghurt und Dauerwurst und so weiter. Also da war jede Menge gelagert gewesen. Und wir kamen uns vor wie im Intershop. Das war aber in dem Sinne gut, weil die Kinder waren abgelenkt. Die haben ja erstmal Stielaugen gekriegt.
Also ich habe als allererstes die großen Joghurtpaletten entdeckt. Und ich denke, ich habe da bestimmt, also meine Mutter hat mal gesagt, 12 oder 13 Pfirsich-Maracuja-Joghurt gegessen. Das ist auch heute noch meine Lieblingssorte. Mir war es so schlecht danach, aber das war das erste Mal in seinem Leben, dass man Sahnejoghurt gegessen hat. Das war auch das erste Mal in seinem Leben, dass Fruchtteilchen im Joghurt drin waren und nicht irgend so eine Wasserbrühe. Also allein mit diesem Joghurt, glaube ich, hatte mich damals der Westen schon gewonnen.
Welche Farbe hat die Erinnerung? Hell. Hell. Ja, und der Geruch von Fanta. Ja, das klingt so, so merkwürdig, aber es ist so. Hell und, ja, der Geruch von Fanta. Ich nehme an, dass das das Sicherheitspersonal gewesen ist, mit denen hat man schon Kontakt gehabt. Also ich zumindest habe die dann auch gefragt, ob, weil da draußen ist ja auch viel DDR, also Stasi, ich nehme an, Stasi war das gewesen und auch Russen sind da draußen rumgeschlichen und da haben wir dann auch schon gefragt, ob die auch wirklich nicht reinkommen können und so und die uns dann halt versichert haben, dass das Botschaftsgelände halt Territorium der BRD ist und dass sie da nicht reinkommen dürfen. Allerdings, ein Stasi-Spitzel haben sie rausgeholt aus dem Botschaftsgebäude. Das hatten wir mitgekriegt so ja, nebenher, den hatten sie von der Treppe dann runtergezogen, den haben Leute dann erkannt. Das Sicherheitspersonal von der Botschaft hat den dann genommen und weggeführt. Aber wo hat uns dann auch relativ wenig interessiert, weil da konnte uns ja nichts mehr tun. Mittagessen gab es ja immer warm, ne? Mhm. Es ist ja, also das muss man, also das ist eine Wahnsinnsleistung, was sie da geschafft haben. Die haben es geschafft, dass drinnen sämtliche Leute mit einer warmen Mahlzeit wenigstens zu verpflegen. Es gab immer Kaffee, es gab immer zu trinken. Also es musste da drinnen keine Hunger leiden oder sonst irgendwas. Das Einzige mit der Hygiene, gut, aber das hat man in dem Fall überhaupt nicht so eng gesehen. Man hat eigentlich alles in Kauf genommen, nur um den Schritt, den Weg zu gehen.
Als es natürlich dann schon stockduster draußen war, ist auf einmal alles nach oben gestürzt. Mama hat uns an die Hände genommen. Sie konnte ja schlecht alleine hochgehen, konnte uns schlecht allein lassen. Und wir waren aber so ziemlich die Letzten, da wir natürlich auch unten ganz unten im Keller waren. Und haben dann halt nur so ein klein wenig mitbekommen. Man hat den Jubel gehört. Ich habe eigentlich so ein bisschen hauptsächlich die Fernsehkameras bewundert, denn den Genscher habe ich eh nicht gekannt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR-Bürger, die in den Bonner Botschaften in Prag und Warschau Zuflucht gesucht haben, dürfen ausreisen. Bundesaußenminister Genscher selbst informierte am Abend die mehr als 3.500 Flüchtlinge in Prag.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Ich kann es nur so beschreiben, wenn ich die Szene heute noch im Fernsehen sehe. Wenn ich das im Fernsehen sehe, habe ich immer noch dieselben Empfindungen wie damals. Also mir läuft es eiskalt den Rücken runter und ich muss mich zusammenreißen, dass mir nicht die Tränen kommen.
Ich auch noch so eine Frau vom Roten Kreuz in Erinnerung, so eine weißhaarige, grauhaarige Frau, die hat das Megafon gehalten und hat quer über den Platz gebrüllt und hat die Väter herzitiert und das hat alles irgendwie reibungslos funktioniert.
Und dann waren wir in den Zügen drin und wir wussten ja, es geht über DDR-Gebiet. Das ist uns gesagt worden.
Also ein richtig friedliches Bild, alle haben gejubelt dann, als der Zug losgerollt ist, alle haben gefunken. Dieser Moment, als wir in Prag losgefahren sind und nur noch diese Helfer am Bahnsteig standen.
Weil in jedem Zug ist jemand, ist Botschaftspersonal mitgefahren. Das ist uns damals so gesagt worden, als Sicherheit, weil wir ja Angst hatten, wenn wir über DDR-Gebiet fahren. Wir hatten ja wirklich Angst, die holen uns aus der Züge raus. Die machen die Türen auf und holen uns raus. Und ja, und da ging das dann halt wieder los. Wir müssen über DDR-Gebiet fahren und es geht nicht anders, die Türen werden alle abgeschlossen und so weiter. Und das war nochmal schlimm.
Es war ja nachts.
Es war nachts gewesen. Wir wussten ja gar nicht, was in der Zwischenzeit überhaupt draußen alles passiert ist in der DDR.
Dann hat man nämlich draußen gesehen, wie überall die Bahnhöfe menschenleer waren, aber überall standen Uniformierte mit Maschinengewehren, also. Und überall, an jedem Bahnhof, überall, wo es hell war und auch teilweise zwischen den Bahnhöfen, standen Fahrzeuge, stand Polizei, standen teilweise diese Panzerfahrzeuge.
Wir wussten ja damals nicht, dass das nur gemacht worden ist, damit jemand auf die Züge aufspringt. Wir hatten gedacht, das gilt uns. Da sind dann die Türen aufgegangen und da ist dann, ja, die Stasi sind dann rein und haben die Personalausweise eingesammelt. Da war auch nochmal die Angst groß. Das sagen wir mal so. Wenn die gekonnt hätten, hätten die uns erschossen. Wenn die gekonnt hätten, hätten die uns erschossen. Das war schlimm. Und einer der schönsten Augenblicke, als der Zug, als sie dann raus sind, und der Zug lief. Ist langsam angefahren, dann ging überall rechts die ganzen Scheiben runter, weißt du das? Die ganzen Scheiben runter, draußen standen sie ja auch mit angelegter Kalaschnikow. Und da ging ein Geschrei in dem Zug los, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da hat man es denen wieder angesehen, wenn die gekonnt hätten, die hätten uns alle abgeknallt. Das war mit einer der schönsten Momente in meinem Leben. Das war, ja.
Schreiben, was da in dem Zug los war, was für eine unglaubliche Wahnsinnsstimmung geherrscht hat. Man kann das wirklich nur mit Karneval vergleichen. Und da habe ich dann halt direkt hinter dem Stacheldraht dieses Schild gesehen, dieses ovale Schild Bundesrepublik Deutschland. Und als wir in den Hof waren, das war schon eigentlich kaum zu beschreiben. Da standen Tausende von Menschen, standen auf diesem Bahnsteig schon Und dann hat man den Bahnhofssprecher gehört, herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland oder ähnlich. Und das Fenster war noch nicht unten, da kamen sofort Plastiktüten mit Bananen, mit Schokolade, mit Teddybären. Das war Wahnsinn. Das war unglaublich, was da allein durch das Fenster reinkam. Wir haben das erstmal alles nur geschnappt. Wir haben auch gar nicht gewagt, erstmal was davon zu essen, weil wer weiß, wann es wieder was gibt. Also man hat das wirklich nur gebunkert und gesammelt. Und wir sind ja aber dann trotzdem ausgestiegen.
Wir mussten ja uns erstmal waschen und wir haben ja gestunken. Wir waren ja tagelang nicht gewaschen. Es war so.
Dann ist man erstmal in so eine Kleiderkammer. Da waren Riesenberge von Klamotten, wo man sich erstmal Klamotten aussuchen konnte. Und allein das war schon was völlig anderes als in der DDR, denn dieser Kleiderstapel war bunt. Und ich habe mir damals, glaube ich, ein Donald Duck T-Shirt, habe ich mir ausgesucht, ein blaues Donald Duck T-Shirt.
Familie Altheide ist in Hessen geblieben. Nur wenige Monate später, am 9. November 1989, ist die Mauer gefallen. Dennoch hat Alexandra Altheide nicht bereut, den Mut zur Flucht aufgebracht zu haben. Ihre Familie ist jedoch ein paar Jahre später auseinandergebrochen. Ihr Sohn David ist mit 13 Jahren von zu Hause weggelaufen und in einer Einrichtung für betreutes Wohnen aufgewachsen. Es vergingen 13 Jahre, bis er wieder Kontakt zu seiner Familie aufgenommen hat. Heute hat er seine eigene Familie. Alexandra Altheide ist 1995 erkrankt und seitdem früh verrentet. Für sie ist die Vergangenheit auch immer noch Gegenwart. Vor einer Fernsehkamera würde sie ihre Geschichte nicht erzählen, sagt sie.
Es gibt bestimmte Dinge in meinem Leben, die passiert sind. In meiner Jugend, als ich im Jugendwerkhof gewesen bin. Die Menschen leben noch, die damit zu tun haben. Und wenn heutzutage gesagt wird, es ist 20 Jahre her, dass der Mauerfall war, man soll irgendwann mal was ruhen lassen. Aber es stimmt, die Stasi funktioniert zum Teil immer noch. Das hat nichts mit Verfolgungswahn oder so zu tun. Das ist, in dem Fall ist es so. Es würde viel Leid entstehen.